Es geht ja um die Frage, sinngesteuerte Netzwerke entwickeln. Natürlich die Frage einerseits, wie geht denn das? Aber ich glaube, das wissen Sie ganz gut selbst. Aber die kritische Frage, die ich mitgebracht habe und die Sie selber jetzt auch gerade schon herausgestellt haben, ist die Frage, wer sollte denn da eigentlich die Arbeit machen? Und wie, wenn man es andersrum betrachtet, wie kann es eigentlich gelingen, dass Sie ein bisschen mehr in die Hängematte kommen, die sprichwörtliche? Also die Frage, wie kriegen wir das hin? Und das war etwas, was wir in unserer Gruppe schon vor 3-4 Jahren besprochen haben im Rahmen von Change Management. Da nutzen wir dieses Bild immer, um zu zeigen, ne, derjenige, der die Veränderung im Unternehmen begleitet, das hatten Sie auch so schön gesagt, gerade hier im Kreis, wenn der die meiste Arbeit macht, dann wird die Veränderung nur so gut gelingen, wie die einzelne Person es eben drauf hat. Die Frage ist ja eher, wie kriegen wir es hin, dass die Schweißperlen bei allen Akteuren im System auf der Stirn stehen? Da, wo die Arbeit ja eigentlich passieren soll. Und wie kriegen Sie das hin, dass Sie in eine eher ermöglichende Systemarchitekturrolle geraten und nicht so sehr eben die ganze Arbeit selbst machen? Weil damit werden Sie schließlich zum bremsenden Faktor. Dass das natürlich in verschiedenen Phasen läuft und dass am Anfang eine andere Art von Rolle oder andere Begleitung nötig ist als in späteren Phasen, das ist außer Frage. Und deswegen nutze ich ganz gerne dieses schöne Bild der Kurve, die empirisch natürlich keineswegs bewiesen ist, sondern einfach nur emotional gut nachvollziehbar ist, dass also jegliche Art von Veränderung in bestimmten Wellen verläuft. Es gibt Berge, es gibt Täler und dazu gehört eben auch das Erarbeiten oder das Erstellen, das ins Leben bringen eines Netzwerkes. Und meistens, und das sind jetzt einfach Muster, die beobachtet und beschrieben und die haben nichts mit wissenschaftlicher Forschung zu tun, meistens sieht es so aus, dass wir relativ am Anfang einer solchen Entwicklung schon eine erste Energiewelle haben, wo die Leute begeistert sind und wirklich drauf brennen, etwas zu tun. Ich nenne diese Phase immer gern den Konzept-Hype, weil theoretisch klingt das ganz toll, was wir da vorhaben. Das ist eine super Ausrichtung, das braucht die Welt. Und wir wollen alle einen Beitrag dazu leisten. Jeder von uns in unserer Rolle als Politik, als Verwaltung, Verwaltungsverantwortliche, alle wollen das. Und irgendwann stellt man aber fest, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass es doch gar nicht mal so einfach ist, dass der Berg eben ziemlich groß ist. Wir zweifeln daran, dass es überhaupt gelingen kann. Es gibt so viele Hürden, so viel, was dagegen spricht, dass sowas jemals möglich sein wird. So, vielleicht befinden Sie sich gerade in dem Loch, das ist dann traurig und bitter. Auf der anderen Seite weiß man ja, nach jedem Tal kommt auch wieder ein Berg. Und der erste Berg, der ist wunderschön und der ist vielleicht auch ein bisschen trügerisch. Ich habe den mal den Kulissenerfolg genannt. Das heißt, wir haben die ersten Sahnehäubchen, die wir abschöpfen können oder die ersten Leuchtturmprojekte. Und Sie werden ja dann auch wahrscheinlich ermutigt werden, darüber zu sprechen, über Ihre Erfolge. Weil wir wissen, wenn wir die Erfolge nicht sehen, die wir unterwegs erreichen, dann werden wir in diesem Tal, also zumindest stimmungsmäßig aus diesem Tal auch nicht rauskommen. Wir müssen uns ja auch gegenseitig inspirieren, dass das alles überhaupt Sinn macht. Also diejenigen, die im Tal der Zweifel sind, die brauchen die Leuchtturmprojekte, die müssen diese Sahnehäubchen sehen können, die bei anderen möglich werden, einfach um den Glauben nicht zu verlieren, dass das überhaupt einen Sinn macht. Die Gefahr dabei, wenn man sich dann nur noch auf Kulissenerfolge versucht zu stürzen, ist halt, dass es am Ende nie Nachhaltigkeit fehlt und dann scheitern solche Dinge auch. Die brennen einfach aus. Das heißt, wo wir dann durch müssen und wo wir uns auch gezielt hinbewegen müssen, wenn wir merken, jetzt geht's gerade gut, ist in diese Durststrecke hineinzugeraten, diese Durststrecke der Vertrauensbildung. Also das, was in den tiefen Strukturen unserer Zusammenarbeit passiert. Das ist eben etwas, was über Jahre gehen kann, was auch nie aufhört eigentlich. Also die Vertrauensbildung ist, das Vertrauen ist ganz schnell wieder dahin, wenn wir uns nicht die ganze Zeit bemühen, alles zu tun, um das am Leben zu halten. So, und wenn das aber tatsächlich gelingt, dann kann es, und das ist etwas Graduelles dann kann es zu einem immer lebenderen Netzwerk wachsen, das Ganze. Wäre natürlich jetzt total spannend zu hören, wo Sie sich da verorten würden und auch das nochmal irgendwie zu erfassen im Raum. Aber das habe ich jetzt leider technisch nicht aufgesetzt. Machen wir vielleicht dann bei irgendeinem anderen Mal. Aber ich finde diese Grundkurve, also mir gibt die immer irgendwie die Zufriedenheit, dass das, was ist, ist schon okay. Und es geht halt seinen Weg und man darf vielleicht auch nicht zu viel auf einmal erwarten. Man muss die Durststrecken gemeinsam aushalten. Fragen? Intuitiv erfassbar. Dann gucken wir doch einfach mal weiter. Vielleicht ganz kurz zu mir, obwohl du ja auch schon was gesagt hattest, Heinz-Jürgen, aber warum stehe ich hier, obwohl ich ja eigentlich gar nichts weiß über die Arbeit, die Sie hier machen und es wahrscheinlich viele gegeben hätte, die da jetzt besser auch sich mit ihrer Form von Netzwerkbildung hätten beschäftigen können. Was meine Organisation tut und ich da drin ist, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir sozusagen Entwicklungsfähigkeit von Menschen fördern können. Und wir glauben, dass die Organisation eigentlich ein ganz guter Rahmen ist, um Menschen in die Verantwortung zu bringen, weil das ist ein Raum, wo wir uns täglich viele Stunden aufhalten. Und es ist ein hervorragend geeigneter Raum, um zu lernen, in Verantwortung zu gehen für das, was wir glauben. Und wie kriegen wir das eigentlich hin? Und das ist natürlich eine strukturelle Herausforderung, aber es ist gleichzeitig eine individuelle Herausforderung für jeden Einzelnen, sich zu fragen, wie kann ich in Verantwortung gehen für das, was ich glaube? Und wo kriege ich da Impulse her? Und wir glauben, dass Organisationen ein guter Raum dafür sind. Und deswegen arbeiten wir mit Organisationen, arbeiten mit den Menschen in Organisationen, vermitteln ihnen, wie sie zum Beispiel selbstgesteuerte Systeme aufsetzen. Ich bin da mit meinem Unternehmen selbst auch gerade dran. Seit 2014 arbeiten wir daran selbst. Also wir haben alle Hierarchieebenen abgeschafft, alle Managementfunktionen abgeschafft und steuern jetzt anders. Es gibt immer noch Führung, also das ist nichts, was man abschaffen kann. Das braucht es umso mehr. Aber es gibt eben nicht mehr diese starre Weisungsbefugnis und solche Geschichten. Und dieses Selbstexperiment hält immer noch an. Wir kommen immer wieder an einen Punkt, wo wir uns auch von der Sinnsteuerung wieder lösen oder wo die Profitdenke oder die Angst vor dem Untergang dann irgendwie zu groß wird und man dann doch nicht in der Lage ist, den Sinn in den Vordergrund zu rücken. Aber das ist also tatsächlich etwas auch aus eigener Erfahrung, was unheimlich wichtig ist, sich immer wieder auf seinen Sinn auszurichten. Wofür gibt es uns? Was wollen wir eigentlich in die Welt bringen? Dann können wir die Durststrecken auch deutlich besser aushalten. Und wo man das tut, ist egal. Hauptsache, wir tun es überall, wo wir gerade eben sind und arbeiten. Mein Unternehmen hat ca. 100 Mitarbeiter, davon sind aber auch bisher erst ein bisschen weniger als die Hälfte in diesem Selbststeuerungsmodus. Also auch da ist die Durststrecke noch lang. Sehr fruchtbar ist eher das Netzwerk, mit dem wir da arbeiten, mit anderen Organisationen, die eben in die gleiche Richtung ziehen. Also so viel dazu, zu meinem Hintergrund auch. Und was ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, wenn es darum geht, sinngesteuerte Netzwerke zu entwickeln, das ist der Gedanke der Architektur nochmal. Also Sie nicht so sehr als die treibenden Akteure, die die Arbeit machen, sondern Sie gedacht in Ihrer Rolle als Netzwerkarchitekten. Und das tun Sie sicherlich schon in ganz vielen Ebenen. Ja, Sie bespielen da schon einige Räume. Und meine Idee war jetzt, ich bringe Ihnen einfach nochmal weitere Räume, weitere Möglichkeiten mit zu dem, was Sie heute schon tun, um die Vielfalt der Möglichkeiten zu erhöhen, welche Räume Sie bespielen können, wenn Sie Ihre Netzwerkarchitektur machen. Stichwort Räume. Ich habe 4 Räume im Angebot, die aus meiner Sicht das ganz gut abdecken. Der Raum, den Sie wahrscheinlich schon relativ gut bespielen, das ist der taktische Raum, der Raum, in dem wir an den Dingen arbeiten, die da sind, in dem wir entscheiden, was ist die Richtung, welche Ziele wollen wir verfolgen, welche Maßnahmen leiten wir daraus ab. Ja, wir arbeiten sozusagen im System, sagen wir immer. Das System ist schon da, es gibt die Strukturen und jetzt arbeiten wir darin und tun das Bestmögliche, um die richtigen Dinge zu tun und diese Dinge möglichst gut zu tun. Das ist der taktische Raum. Und der zweite Raum, den Sie sicherlich auch schon relativ gut nutzen, zumindest was ich jetzt so gehört habe, was ich in unseren Gesprächen verstanden habe, ist dadurch, dass dieses Netzwerk ja eben keine Organisation ist und es keine Weisungsbefugnis gibt, sind Sie ja fast schon gezwungen, ganz vieles von dem, was Sie tun, eben informell auf der Beziehungsebene zu machen. Das heißt, diesen Beziehungsraum, den werden Sie wahrscheinlich auch schon recht gut bespielen können. Wie gehen wir in Kontakt miteinander? Wie bilden wir Vertrauen? Wie sprechen wir eigentlich miteinander, dass hier eine Augenhöhe entsteht, auch wenn die aus organisatorischer Sicht gar nicht da ist und all diese Dinge? Wie motivieren wir Leute aus sich heraus, aktiv zu werden? Und dann gibt es aber 2 weitere Räume. Und von der Anordnung sehen Sie schon, dass die vielleicht irgendwie da was miteinander zu tun haben. Der Governance-Raum oben neben dem taktischen Raum soll zeigen, dass es ein weiterer Raum ist, der im Außen liegt, also sozusagen auf der Ebene der Artefakte, dem Sichtbaren, was wir schaffen. Während wir im taktischen Raum tatsächlich die Arbeit machen, die ansteht, also Ziele uns definieren und darauf hinarbeiten und Projekte herauslösen und die abarbeiten, Maßnahmen gestalten, ist der Governance-Raum die Arbeit am System, also tatsächlich die Systemarchitektur. Hier schaffen wir die Verantwortlichkeiten und die Rollen, die dann im taktischen Raum miteinander agieren. Hier fragen wir uns also, wer ist denn eigentlich verantwortlich für das, was hier getan werden muss? Von wem wollen wir denn was erwarten können? Ihre Systemarchitektur, zumindest was das Generelle angeht, sieht ja vor, dass es Ihre Rolle als Koordinatoren gibt. Und zusätzlich gibt es diese Steuerungsgruppe. Und in manchen Kommunen gibt es noch weitere schon geschaffene, sichtbare Strukturen. Und das ist eben so die Frage, was könnten Sie eigentlich noch schaffen in diesem Governance-Raum, um sich die Arbeit permanent auf Beziehungsebene Leute motivieren zu müssen, ein bisschen zu erleichtern. Dinge, auf die man sozusagen defaultmäßig zurückfallen kann. Ja, das ist aber doch erwartbar von Ihnen in Ihrer Rolle als. da steht's, das haben wir vereinbart. Ist natürlich in der Organisation leichter, da kann ich eine Stellenbeschreibung machen und dann weiß es jeder und dann kann ich es anweisen. Aber es ist auch da, wo es anweisbar ist, nicht unbedingt immer, dass es vom Herzen kommt. Und wir wissen alle, wie Leute Stellen energetisieren, an die sie nicht glauben. Also sie haben da Hebel auch in einem Netzwerk und die zu nutzen, sich das bewusst zu machen, da in die Klärung zu gehen und immer wieder in die Klärung zu gehen, weil das sind Dinge, die immer wieder so ein bisschen auch verpuffen, ne, wenn man da nicht dran bleibt. Das ist die Aufgabe im Governance-Raum. Und der vierte Raum, der ist dann wieder unten auf der Ebene, und das hat nichts mit unten und oben zu tun, das sind eben einfach zwei verschiedene Bereiche, wieder in der Innenwelt eher zu finden. Also da, wo auch der Beziehungsraum ist, in der Beziehung sind wir miteinander, im persönlichen Raum, da bin ich mit mir selbst beschäftigt und da geht es um die Frage, was kann ich eigentlich tun und beitragen? Was brauche ich denn, damit ich in meine Kraft komme? Hier geht es um Selbstreflexion, hier geht es um die eigene Entwicklung, hier geht es um die eigenen Motive und die Ausrichtung von mir selbst als Mensch. Und natürlich in dem Sinne für Sie sehr, sehr wesentlich, sich ab und zu auch mit der Frage zu beschäftigen, wie kommen Sie in Ihre Kraft und wie bleiben Sie da drin? Aber natürlich auch für alle anderen Akteure in Ihrem Netzwerk. Und diese Hebel werden Sie gar nicht haben, hier ins persönliche Coaching zu gehen. Aber es hilft ja doch, sich bewusst zu machen, dass wir es hier mit lauter Individuen zu tun haben, die jeder auch auf ihre ganz eigene Art und Weise innerlich funktionieren und sich die Welt erklären. Und dass vieles von dem, was wir im Verhalten von Menschen beobachten und erleben, das ist nicht böser Wille. Und das ist auch nicht Ignoranz und ich will aber hier nichts mehr zu tun haben und ich beharre aber auf meiner Position und ich will meine Macht behalten und lauter sowas. Das sind meistens Zuschreibungen. Sondern meistens steckt dahinter irgendeine echte, ehrliche Motivation, irgendwas, was Wesentliches und die Menschen können es vielleicht einfach noch nicht anders ausdrücken. Und dieses Bewusstsein kann ja auch helfen, wenn man in den Kontakt miteinander geht. Also das sind die vier Räume und da würde ich gerne dann auch mal kurz eintauchen in die einzelnen Räume und Dinge mit Ihnen ausprobieren, die Ihnen dann vielleicht ab morgen im Alltag auch helfen, diese Räume zu bespielen als Systemarchitekten.